euch das heraus? Macht euch das Angst? Seid ihr inzwischen so abgeklärt, dass ihr sagt, naja, einige haben solche Berufungen, andere haben andere Berufungen. Muss ich nicht können, will ich auch nicht können, soll ich auch nicht können. Hätte Gott gewollt, dass ich das kann, hätte er mich anders gemacht. Ist gar nicht so ganz einfach, ne? Also irgendwie, es gibt ja so einen grundsätzlichen Konsens, ja? Christen sollen lieben. So, ne? Also da sind wir uns irgendwie halbwegs einig. Also wenn wir jetzt hier eine Abstimmung machen würden, dann würden wir hier deutliche Ergebnisse kriegen. Und dass das irgendwie möglich ist, so ein bisschen Liebe weiterzugeben, davon gehen wir auch alle aus. Das hören wir schließlich ständig in der Schlagerparade. Also, wie denn nun? Und was macht man jetzt mit solchen Sachen? Und dann erzählt Martin ja auch noch, dass bei seinem Schwiegervater, dass der schon als Jugendlicher irgendwelche Sachen gemacht hat. Ne? Und sagte, ja, mit dem Anlauf, ne, würde ich das auch nach 50 Jahren hinkriegen, da Husseins irgendwo an der Straße anzusprechen und zu irgendeiner Raclette-Essen mitzuschleppen. Ich nehme euch mal rein in einen ganz kurzen Abschnitt der Bibel, Römerbrief Kapitel 5, Vers 5, nur so ein Teil eines Verses. Also das ist genau die Art von Predigten, vor denen ich euch sonst warnen würde. Nachher kommt ein längerer Abschnitt, aber dieser kurze Abschnitt. Also mit einem Schnipsel der Bibel kann man alles machen. Alles, ja? Also gebt mir einen Schnipsel und ich bastel euch eine gruselige Irrlehre. Das ist völlig unproblematisch. Also, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wie lese ich das eigentlich? Also, was löst das in mir so aus? Was ist das für eine, wie lese ich das? Also das Erste ist, ich kann es ja lesen als Tatsachen-Ding. Sven hat zwei Hände, er hat zwei Beine und er hat die durch Gott ausgegossene Liebe in seinem Herzen durch den Heiligen Geist. Tatsache. Einfach nur ein Fakt, so ist das. Ich bin Christ, also ist die Liebe Gottes in meinem Herzen. Fertig. Das ist die erste Möglichkeit, das zu lesen. Und übrigens, ich glaube, dass diese Möglichkeit richtig ist, auch richtig ist. Also nicht ausschließlich richtig ist, aber dass sie auch richtig ist. Irgendwas hat Gott bei uns reingekippt, völlig egal, dass ich das bin. Ja, einfach nur, weil ich Christ bin, macht er was. Da schüttet er irgendwie was in der Gegend rum. Das Zweite ist, man kann das lesen als Anspruch. Sven, die Liebe Gottes ist doch ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Also Liebe. Ne? Also so dieses Also Liebe steht da nicht, ne? Aber das kann man ja mitlesen. So, ne? Das, also das ist einer von diesen Versen, so erschreckend das klingt, mit dem kann man sich richtig Druck machen. Also es ist einer von diesen Versen, wo man sagt, ich kann mich nicht rausstehlen aus der Nummer. Ich kann nicht sagen, naja, es gibt halt die Jörgs dieser Welt und die können das mit dem Lieben und dann gibt es die Svens und die können das halt nicht. Nein, hier steht ja drin, ne, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen und also hacken zusammen, gerades Kreuz, lieben. So, zack, Anspruch. Und die dritte Möglichkeit, das zu lesen, ist, das als Zuspruch zu lesen. Also jeder, der Kinder kennt, also oder Kinder hat, weiß genau, was ich meine. Du schaffst das. Das ist ja keine Tatsachenbehauptung, weil wir selber mit Furcht in der Stimme das sagen. Ne? Es ist auch kein Anspruch, obwohl ein bisschen Anspruch schwingt da mit. Ne? Nein, es soll ein Zuspruch sein. Es soll eine Welle der Ermutigung sein, die sagt, ah, ich glaube an dich. Ja? Und man kann das als Zuspruch lesen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Das ist auch Zuspruch. Und ich glaube, dass alles drei irgendwie stimmt. Alles drei schwingt da tatsächlich mit. Es ist tatsächlich richtig, dass wir uns zwischendurch disziplinieren, uns selber an die Hand nehmen. Gestern hat jemand in einem Treffen gesagt, die Fähigkeit, sich selber führen zu können. Ne? Also es ist irgendwie auch richtig, dass wir uns selber führen und sagen, irgendwie muss es möglich sein, und so ein bisschen was von der Liebe, die Gott in mein Herz reingegossen hat, da rauszukratzen und umzusetzen. So, ne? Das, da ist ja was da. Wie ist das mit dem Lieben? Sind wir in der Lage, wie sind wir in der Lage und wie hat sich Gott das gedacht mit dem Lieben? Wo kommt das her? Wie will er diese Dinge in uns starten? Und also bevor ich jetzt dann in den eigentlichen Text einsteige, ist mir erstmal eine Sache wichtig. Es geht nicht in erster Linie um Disziplin und sich anstrengen. Das ist eines der ganz großen Schwierigkeiten, die wir haben. Ne, hier steht jetzt irgendwie einer vorne und hat aus unerfindlichen Gründen das Recht gekriegt, lange zu reden und andere hören zu. Und das ist irgendwie so dieses Problem, was da irgendwie so ein bisschen immer mitschwingt, dass man hier sitzt und denkt, ja, ich muss. Also, was bin ich bloß für einer? Und jetzt muss ich mich doch ein bisschen mehr anstrengen und irgendwie sowas. Ne? Also, das ist schon fast so eine innere Übung, ist zu sagen, ja, irgendwann im Laufe des Gottesdienstes werde ich mal ein bisschen wegknicken, ne? So mein Last auf mich nehmen und so. Ne? Und das ist, also wenn einer das so hört, dann sage ich jetzt schon mal, dass das falsch ist. Nur mal so als Entlastung am Rande. Im Johannesevangelium, das haben wir als Gemeinde oder viele von uns in der Gemeinde vor ein paar Monaten mal gelesen. Im Johannesevangelium gibt es eine Geschichte, die ich verhältnismäßig selten anfasse im Vergleich zu vielen meiner Kollegen. Ich weiß, einige von meinen Kollegen, die lieben diese Geschichte, die holen sie ungefähr alle 2 Jahre einmal raus. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wann ich die das letzte Mal richtig gepredigt habe. Johannesevangelium Kapitel 21. Da redet Jesus mit Petrus. Er spricht ihn hier mit Simon an. Petrus, Simon, das sind sein, also Simon ist sein, wir würden sagen, Geburtsname. Petrus ist sein Ordensname, würde man sagen. Ja, also Jesus hat gesagt, ich nenne dich jetzt Petrus. Ne? Also Jesus hat ihm gesagt, so, ich hab sofort einen anderen Namen. Petrus heißt Fels. Ja, also der wollte ihm damals auch was mit sagen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Also irgendwie in so einem Setting, wo so ein paar Leute beieinander sind, wir wissen nicht so ganz genau, wie viele das sind, waren sie zu 5, waren sie zu 10, waren sie zu 20, irgendwie so eine Hauskreisgröße, um dieses Wort von vorhin nochmal aufzugreifen. Und in diesem Zusammenhang ist das jetzt nicht so ein Getuschel zwischen Jesus und Petrus, sondern es geschieht zumindest laut genug, dass die anderen das alle mitkriegen. Johannes kann diese Geschichte ja später aufschreiben. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das ist eine schwierige Frage, ne? Das ist eine schwierige Frage. Also Eheleute dürfen sowas fragen, ja? Hast du mich mehr lieb als die Firma oder irgendwie sowas, ne? Aber na, hier fragt jetzt Jesus, also den Petrus, hier fragt also Jesus einen seiner Christen, einen seiner Nachfolger, einen seiner Jünger und sagt, wie ist das? Liebst du mich mehr als diese? Diejenigen von euch, die verheiratet sind, die wissen, dass die Frage nach liebst du mich eine gefährliche Frage ist. Ne? Man könnte ja Antworten kriegen. Liebst du mich mehr als diese? Und er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Also wären die beiden jetzt ein Ehepaar, hätte Petrus an dieser Stelle es komplett gegen die Wand gefahren. Ja? Stell dir mal vor, deine Frau sagt dir, ich liebe dich. Und du antwortest, ich hab dich lieb. Ey, die Nacht ist gelaufen, ich verspreche es dir. Ja? Und sei froh, wenn die Woche nicht gelaufen ist. Irgendwie so, ne? Und so ist das tatsächlich. So ist das tatsächlich. Jesus fragt ihn mit einer anderen Vokabel, als Petrus antwortet. Jesus fragt ihn nach echter Liebe. Agapao. Agapao meint eine überfließende, eine selbstlose, eine gebende Liebe. Das, was Martin vorhin so ein bisschen mit Jörg erzählt hat. Wo man sich immer so ein bisschen fragt, wo kriegt er das eigentlich alles her? Weil was da zurückfließt, ist manchmal sehr überschaubar. Aber der gibt einfach so. Agapao. Und Petrus antwortet ihm mit Philio. Er antwortet ihm mit das, was man so kennt aus, alle möglichen, was man so alles, also Philosophie, die Liebe zur Weisheit und so weiter. Ne? Also da merkt man, also Liebe ist hoffentlich was anderes. Er antwortet ihm mit so einem Beziehungsbegriff. Ich mag dich und du magst mich. Liebst du mich? Und er antwortet, ich hab dich lieb. Und jetzt kommt so eine komische Geschichte bei Jesus. Jesus sagt, weide meine Lämmer. Später sagt er dann, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer und so. Ne? Also es geht immer wieder um dieses, kümmere dich irgendwie um die Herde. Da schwingt was zwischen den beiden mit. Also einmal ist es so, dass Jesus, bevor er hingerichtet wurde, und das ist zu diesem Zeitpunkt ein paar Tage her, ein paar Wochen her, hat er zu Petrus gesagt, Petrus, ich habe für dich gebetet. Und wenn du zurückgekehrt bist, Klammer auf, ich sage dir, du wirst es sowas von vermasseln, aber du wirst davon auch wieder umkehren, das wird dich nicht zerstören. Also wenn du zurückgekehrt bist, dann kümmere dich um deine Brüder. Er sagt ihm, hey, du hast die Verantwortung. Er war vielleicht tatsächlich unter den Jüngern Jesu der Älteste. Also sowas wie der Jugendleiter, könnte man sagen, der Teenie-Gruppe. Also Petrus hatte schon eine Schwiegermutter, die anderen hatten das alle nicht, zumindest lesen wir von denen nichts in der Bibel. Die anderen waren eher Teenies, Petrus war schon verheiratet. Schwiegermütter kriegt man ja nicht von Geburt an. Und jetzt hat Jesus von sich geredet, in der ganzen Phase, wo er durch die Gegend gezogen ist, gepredigt hat und so, gibt es eine sehr bewegende Szene, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann erzählt er davon, was ein Hirte tut, was seine Funktion ist und was das für die Herde bedeutet und was das für ein Schutz für die Herde ist. Und es ist klar, in dem ganzen Reden und Hören, dass es darum geht, dass wir uns begreifen als die Herde Gottes und dass Jesus der von Gott gesetzte Hirte für die Herde ist. Dass Jesus unser Hirte sein will. Und jetzt in diesem Gespräch sagt ihm Jesus, Petrus, ich will, dass du Hirte bist. Da kommt übrigens der Begriff Pastor her. Ne? Pastores sind die Hirten im Lateinischen. Manche Pastoren sind das dann auch und manche nicht. Er sagt hier, Petrus, ich will von dir wissen, liebst du mich? Und Petrus hat seine Lektion in Ehrlichkeit die letzten Wochen deutlich gelernt. Und was er rüberkriegt, ist zu sagen, ich hab dich lieb. Das meint er sehr, sehr ernst. Aber er will das, was er sagt, auch verantworten können. Er will auch sagen können, dass so weit kann ich gehen. Bis hierher kann ich gehen. Ob ich in der Lage bin, selbstlos zu lieben, das Eis ist mir zu dünn. Und trotzdem sagt ihm Jesus, kümmere dich um meine Herde. Weißt du, Petrus, du und ich und du, der du hier sitzt und ich, der hier stehe, wir wissen alle, wir sind nicht perfekt. Und wenn wir es nicht wissen, dann wird uns hoffentlich nichts in der Herde anvertraut. Aber wir sollten alle wissen, dass wenn es um die Herde geht, wenn es um Menschen geht, dann geht es um Liebe, um nichts anderes. Dann geht es um Liebe. Dann geht es um die Frage, wie weit bin ich bereit, mein Herz zu investieren? Wie weit bin ich bereit, meine innere Tür zu öffnen? Welchen Weg bin ich bereit, mitzugehen? Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Endlich fragt er, hast du mich lieb? Endlich bewegt sich Jesus auf die Ebene, der Petrus ja sagen könnte. Und dann kommt diese merkwürdige Formulierung. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Ich glaube, dass Petrus an dieser Stelle auch mit sich am Ringen ist. Es gibt diese Momente, wo Gott uns nahe kommt. Es gibt diese Momente, wo Gott uns herausfordert, uns etwas zuspricht, einen Anspruch an uns stellt. Und es ist richtig, dass wir an so einer Stelle traurig werden, dass wir an so einer Stelle manchmal sehr still werden und sehr, sehr vorsichtig sind mit dem, was wir jetzt Gott versprechen können. Umso unbedarfter wir durchs Leben gehen, desto leichter fällt es, Gott Versprechen zu machen, nicht wahr? Wenn wir dann merken, dass es wirklich Gott ist, der vor mir steht, dann überlegen wir uns vielleicht unsere Sätze doch ein bisschen besser. Ich glaube, dass Gott in jeden Menschen erst einmal die Fähigkeit hineingelegt hat, zu lieben. In jeden Menschen. Aber jeder von uns hat einen gehörigen Anteil Zerbrochenheit in sich. Dinge sind kaputt gegangen. Dinge, die wir erlitten haben, aber viel, viel, viel mehr die Dinge, die wir getan haben, die etwas in uns zerbrechen lassen. Die Dinge in uns kaputt machen, die Dinge in uns stumpf machen und hässlich machen. Und trotzdem gibt es da in all dem noch etwas, was wir in der Lage sind zu leben. Aber jetzt kommt Gott in Jesus. Und was er jetzt macht, ist nicht, dass er sich hinsetzt mit dem Scherbenpuzzle unseres Lebens und sagt, so jetzt lass uns mal irgendwie gucken, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle noch was geklebt kriegen. Sondern Gott kommt und sagt, weißt du, was ich gerne machen würde? Lass uns doch zusammen deine Scherben einfegen. Lass uns ein Kehrblech holen. Lass uns den Besen holen. Lass uns das Ganze zusammenfegen. Und dann lass uns das zusammen zur Tonne bringen. Lass es uns da reinschütten. Ich habe ein neues Leben für dich. Ich habe ein neues Leben für dich. Ich habe ein Leben, das meinem gleicht. Ich verspreche dir, die Liebe Gottes wird ausgegossen in dein Herz. Etwas von meinem Herzschlag wird sich in deinem Herzen wiederfinden. Es wird sich für dich sehr fremd anfühlen und es wird eine ganze Zeit brauchen, bis das auch sich umsetzt in dein Fühlen und in dein Denken und in dein Wollen und in dein Handeln. Aber weißt du, Sven, lass uns nicht anfangen, die Scherben zu sortieren. Jesus und Petrus haben eine sehr komplexe Geschichte an diesem Zeitpunkt. Das letzte Mal, als sie sich intensiv begegnet sind, war schwierig. Und der Verrat hängt immer noch im Raum, dass Petrus Jesus verraten hat. Irgendwie schwingt das alles noch mit. Viele Ausleger sagen, es hat schon Gründe, warum Jesus dreimal fragt. Petrus hat ihn ja auch dreimal verleugnet. Es ist eine sehr komplexe Geschichte. Und man könnte jetzt lange drüber reden. Das Spannende ist, dass Gott das nicht braucht. Also nicht, dass er sich nicht mit dir darauf einlassen würde, wenn du das willst. Aber von Gottes Seite aus braucht es das nicht. Gott sieht dich und er sieht in dir einen Menschen, der eingetaucht ist in Erlösung, eingetaucht ist in die Liebe Gottes, der umkleidet ist mit der Barmherzigkeit Gottes. Und er sieht in dir alle Möglichkeiten, ein Leben zu leben, das Liebe geben kann. das in der Lage ist, Gott zu lieben, das in der Lage ist, Menschen zu lieben. Und natürlich, weil wir Menschen sind, neigen wir dazu, mit diesem Mülleimer, in dem die Scherben unserer alten Existenz drin liegen, irgendwie durch die Gegend zu laufen. Und zwischendurch haben wir das Bedürfnis, den Deckel zu heben und uns diese Scherben anzugucken und vielleicht muss man doch noch mal ein bisschen was kleben oder irgendwie sowas, ne? Gott kann damit gut leben, dass wir mit Scherben durch die Gegend laufen. Aber das ist nicht das, was er sich für uns denkt. Was er sich für uns denkt, ist ein neues Leben. Was er sich für uns denkt, ist ein neues Herz. Und diejenigen von uns, die als Christen einen Tick länger unterwegs sind, die erkennen die Begrifflichkeiten wieder, die es in der Bibel ganz häufig gibt zum Thema Christsein. Das, was ich hier beschreibe, da kann man eine christliche Vokabel verwenden, die ich nicht so gerne verwende, weil sie falsche Bilder irgendwie häufig hochholt. Aber lass es mich mal an dieser Stelle erklären. Das, was ich meine, ist Buße. Das, was ich meine, ist, ich habe eine Sicht auf mich, auf mein Leben, auf meine Taten. Und diese Sicht, die erkenne ich jetzt im Gotteslicht, ist total falsch gewesen. Ich denke um. Ich denke über das, was ich getan habe, anders als gestern. Ich denke über mich anders als gestern. Ich denke über Gott anders als gestern. Ich drehe mich um zu Gott und sage ihm, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das ist Buße. Und ich will von dir, Gott, lernen, zu leben, wie du das für mich willst. Und das Spannende ist, dass in diesem sich abwenden vom Alten, Gott sich auch abwendet vom Alten. Ihn interessiert das alles nicht. Gott sieht in uns etwas, was wir nur mühsam lernen, was er da alles sieht. Wie viel Leben, wie viel Liebe, wie viel Gnade und Barmherzigkeit er in unserem Leben sieht, dafür brauchen wir manchmal Jahrzehnte, das zu ahnen. Ist es möglich zu lieben? Ja, natürlich ist das möglich zu lieben. Es ist möglich, aus den Quellen zu schöpfen, die Gott in uns öffnet. Und ja, es gibt in der Geschichte von Jörg etwas, das frustriert mich zutiefst. Ich weiß, diesen Marathon schaffe ich nicht mehr. Aber das ist meine Sicht. Gottes Sicht ist das nicht. Wenn Gott mich sieht, dann sieht er Jesus. Und wenn er Jesus sieht, dann sieht er auch allemal Jörg in mir. Wenn Gott mich sieht, dann würde er nicht sagen, das schaffst du nicht. Und diejenigen von uns, die hier sitzen und sagen, oh, das ist mir immer leicht gefallen, Menschen zu lieben, mich zu verschenken, mich auszuschütten, für Menschen, für Gott. Das möchte ich noch mehr lernen. Die werden vielleicht gar nicht so richtig verstehen, wie es so einem wie mir geht, dem es extrem schwer fällt, sich auszuschütten. Das fällt mir nicht leicht. Aber der Gott, der Quellen in der Wüste erschließt, wie es im Alten Testament einmal heißt, dieser Gott, der hat auch in mir Quellen geöffnet. Und dieser Gott hat auch die Kapazität meines Herzens vergrößert. Und manchmal denke ich, bin ich vielleicht sogar ein besseres Beispiel als Jörg, weil Jörgs Startvoraussetzung haben die wenigsten von uns, das, was da in seinem Herzen von Anfang an drin war. Meine Startvoraussetzung, die toppt ihr fast alle, glaubt mir. Wenn ihr wüsstet, wie es in meinem Herzen mal ursprünglich ausgesehen hat, dann würdet ihr sagen, hey, also mein Herz ist dagegen ein kräftiger Liebesmuskel, wenn ich mir diese Kümmerolive da angucke. Gott kann uns fähig machen, Menschen zu lieben. Einmalig und mehrmalig und und immer wieder und wieder. Er kann uns in die Lage versetzen, auch ihn zu lieben. Er kann uns tatsächlich in die Lage versetzen, ihn nicht nur lieb zu haben, Menschen nicht nur lieb zu haben, sondern zu lieben. Aber ich glaube auch, dass dazu immer wieder ein Erschrecken dazugehört über das, was ich noch nicht lebe. Ich war gestern bei einem richtig netten Geburtstag. Lauter nette Menschen. Also ein paar waren aus der Gemeinde, die kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber die anderen, also die ganzen Nichtchristen, die da waren, so, also weit man das ist, weiß man ja nicht, ne, steht ja nicht auf der Stirn auftätowiert, ne, so. Aber ich sag mal, die ganzen, ne, so nette Leute. Wir haben im Auto gesessen nach Hause und haben gesagt, ach, die haben ja einen netten Freundeskreis. So, also wir haben es ein bisschen anders formuliert, aber ungefähr das war der Inhalt. So. Aber Gott will ja nicht, dass ich diese Menschen lieb habe. Gott will ja nicht, dass ich diese Menschen mag. Gott guckt mich an und sagt, ich traue dir das zu, ich erwarte das von dir und ich habe das schon in dir gestartet, dass du diese Menschen lieben kannst. Und das ist was völlig anderes. Das ist so viel mehr. Das ist so viel mehr. Und das gilt für Geburtstage und das gilt für Gemeindetreffen wie diese hier, wo wir das alles irgendwie fröhlich versuchen, miteinander zu trainieren. Das gilt für deinen Arbeitsplatz, das gilt für deine Kinder und Eltern, das gilt für deine erweiterte Familie, für deine Nachbarschaft. Und das Spannende ist, ne, wir versuchen die ganze Zeit Gott zu erklären, was wir alles nicht können. Und er sagt, ey, du weißt gar nicht, was du kannst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und Gott würde dir sagen, sag mir nicht, was ich nicht tun kann in deinem Leben. Du hast ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich bin Gott und du bist es nicht. Lass dich auf mich ein und wir werden mal sehen, was so geht. Ich höre mal hier auf und bete mal mit uns. Jesus, Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist, diese fleischgewordene Liebe des Vaters. Dass wir an der Art, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du mit Problemen umgegangen bist, mit Angriffen umgegangen bist, wie du mit Folter und Tod umgegangen bist. Herr, das alles zeigt uns, dass es eine Liebe Gottes gibt, die unseren Horizont zerreißt und die uns auf weiten Raum stellt. Jesus, von dir wollen wir lernen. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du mir und uns allen hilfst, dass wir nicht rumprokeln an den Scherben unseres Lebens. Dass wir nicht versuchen, Dinge zu kleben, für die du eine viel radikalere Lösung gefunden hast. Herr, hilf uns, das Neue zu ergreifen, das von dir kommt. Hilf uns zu lernen, was das heißt, dass unsere Identität Jesus sein soll. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft deinen Namen tragen soll. Herr, wir wollen dich bitten, dass du unsere Fähigkeit zu lieben, unsere Bereitschaft, unsere Erwartung an uns selbst zu lieben, dass du die ausbaust. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, wo wir heute stehen. Dass wir nicht die Achseln zucken über unsere Persönlichkeit, sondern dass wir immer wieder uns sehen in deinem Licht und etwas von deiner Ermutigung über unserem Leben hineinlassen bis in unsere Handlungen, bis in unser Fühlen, bis in unser Denken. Gott, wir brauchen dich. Wir wollen die Liebe Gottes in dieser Welt leben. Wir wollen ihr Ausdruck verleihen. Und wir wollen ehrlich sein und wollen dir sagen, dass wir häufig nur in der Lage sind, lieb zu haben und nett zu sein. Aber Gott, wir wollen mehr. Wir wollen, dass du durch uns dich hineinspiegeln kannst in diese Welt. Dass etwas von deinem Licht, von deiner Liebe durch uns hineinfließen kann in diese Welt. Und bei allen Einschränkungen, die wir dabei mitdenken, wollen wir dir sagen, wir lieben dich. Und wir wollen, dass das von Jahr zu Jahr ehrlicher wird, belastbarer wird. Hilf uns dabei. Amen.